2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Jetzt muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 1. April 2024. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Müllerton nach dem Spiel gegen den SC Paderborn vom gestrigen Sonntag. Ja, es ist kein April-Scherz, auch wenn das Datum es vermuten lassen könnte, dass der FC St. Pauli dieses Spiel mit 2:1 gewinnen kann. Kurz die Torschützen in ihrer Reihenfolge. In der 32. Minute bringt Marcel Hartl den FCSP nach Vorlage von Jackson Irvine in Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit kann Lars Ritzka nach Vorarbeit von Manos Saliakas auf 2:0 erhöhen. Grimaldi macht dann nach Vorarbeit von Conte in der 56. Minute noch den Anschlusstreffer. Aber dabei bleibt es dann und somit stellt der FC St. Pauli mit 57 Punkten aus 27 Spielen einen neuen Vereinsrekord auf. Ich bin Yannick und bei mir ist wieder die Mona. Moin.
Moin, Yannick.
Schön, dass du wieder da bist, auch wenn ja deine Laune vielleicht ein bisschen besser sein könnte nach dem Spiel gestern. Aber erzähl doch erstmal, ja, wie geht's dir und wie hast du denn, du warst ja schon seit Samstag in Hamburg, haben wir, glaube ich, im Vorgespräch besprochen. Wie war denn erstmal dein Wochenende und wie geht's dir heute?
Also erstmal Glückwunsch zum verdienten Sieg vorab.
Danke.
Mir geht's trotz der Niederlage gut, also kann mich nicht beklagen, ein bisschen Stimme weg, vielleicht hört man es auch, ein bisschen viel geschrien vielleicht am Sonntag, aber also wir sind gut hingekommen, noch besser zurückgekommen und war schön in Hamburg.
Das freut mich zu hören und das mit der Stimme kenne ich nur allzu gut, also wenn man sich da sehr viel aufregt oder sehr viel jubelt, dann in unserem Fall, ja, dann sagt einem die Stimme am nächsten Morgen oder am nächsten Tag gerne nochmal, ja, war vielleicht nicht die beste Idee, was du da gemacht hast, aber gut, das nimmt man dann gerne in Kauf. Mich würde vielleicht zu deinem Stadionerlebnis noch erzählen. Du hattest ja zum einen gesagt, du hoffst auf eine leckere Bratwurst. Konntest du denn was Leckeres zu essen finden im Stadion?
Ja, doch, tatsächlich. Also ich wurde nicht enttäuscht. Also ich habe eine probiert. Ist lecker bei euch. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ihr keine Pommes im Gästebereich habt. Aber das kenne ich schon von anderen Vereinen. Aber die Wurst hat es entschädigt.
Du, wir haben sowieso erst seit dieser Saison überhaupt einen Pommesstand auf der Gegengrade. Also davor gab es im ganzen Stadion keine Pommes und auch jetzt ist es nur die Gegengrade, die okay, da versorgt ist. Ja, das kommt, glaube ich, so nach und nach. Gut, dann vielleicht noch, weil Einlasssituation ist auch immer so ein wiederkehrendes Thema. Wie war das da bei euch?
Also ich muss sagen, ich kann mich nicht beklagen. Also wir sind super gut reingekommen. 12 Uhr hat es, glaube ich, geöffnet. Der Gästebereich, einfach durch, kurz gescannt, abgetastet und dann waren wir auch schon drin. Also die Security oder Ordner waren super freundlich und also ich habe schon deutlich länger gebraucht und wurde auch schon deutlich krasser abgetastet als bei euch. Also war doch ein schönes, was heißt schönes Erlebnis. Also ich habe mich auf jeden Fall in eurem Stadion wohler gefühlt als im anderen Stadtteilstadion, um es mal so zu formulieren.
Das ist doch schon mal schön zu hören und ja gut, nun hattet ihr ja auch, hatte ich ja im Vorgespräch schon gesagt, das Kontingent nicht ganz ausgeschöpft, das macht es natürlich auch einfacher, dann den Block, der nicht ganz gefüllt ist, zu füllen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in den anderen Heimbereichen war, weil in Nord war dann wieder ein bisschen mehr los, dadurch, dass der Block da wieder ein bisschen versetzt werden konnte. Aber ich habe da jetzt auch keine dramatischen Szenen gehört. Von daher gehen wir mal davon aus, dass alle problemlos ins Stadion und auch wieder rausgekommen sind. Dann ist es ja bei uns Usus, dass wir die Hymne der Gäste spielen. Und das ist insofern eine kleine Reminiszenz. Wir haben ja jetzt etwas Verspätung Anfang diesen Jahres 10 Jahre Millerton gefeiert. Und ich meine, es wäre die allererste Folge gewesen, wo sich die damalige Runde, die erste Aufnahme gemacht hat, über die Hymne des SC Paderborn ein bisschen ausgelassen hat. Und insofern schließt sich da nach 10 Jahren vielleicht ein bisschen der Kreis, wenn ich dich vielleicht zum Einstieg in das sportliche Geschehen, was es zu begutachten gab, gestern frage, hat Paderborn sich denn erhoben und ist gelaufen, deiner Meinung nach?
Das Spiel ist gut gestartet, tempomäßig, aber hielt leider nicht so an, wie ich es mir gewünscht habe. Ich hatte ja so ein bisschen prognostiziert bei unserem ersten Teil, dass es ein temporeiches Spiel wird. Wir sind immerhin beide über 120 Kilometer gelaufen, aber ich hätte es mir ein bisschen mehr gewünscht. Und zum Thema Hymne, da hatte ich schon direkt ein schlechtes Gefühl, weil bisher immer, wenn ich auswärts unterwegs war Und das bei einem Club, der unsere Hymne gespielt hat, konnten wir das Spiel nicht gewinnen. Und das hat sich leider auch diesmal wieder bewahrheitet.
Ach guck, vielleicht ist das, also das ist gar keine Gastfreundlichkeit bei uns. Das ist einfach, es ist einfach Taktik. Ja, genau. Also würde insofern sagen, ja, ihr habt euch bemüht, aber St. Pauli hat einfach das Spiel dominiert. Und ja, dann gab es ja den ersten Freuden-Schockmoment, je nachdem, wen man fragt. Ich glaube, 9. Minute war es, wo der Ball dann schon von Kämmlein über die Linie gebracht wurde. Was hast du da gedacht und wie nervig war das 4-minütige Warten auf den VAR, bis er sich da mal entscheidet, den nicht zu geben dann in dem Fall?
Ja, Schock natürlich im ersten Moment, wo ich dachte, oh, unbedingt die ersten 10 Minuten, das geht ja gut los und auch wieder relativ frei fand ich, also das, was ich sehen konnte, relativ oft eine Flagge davor, aber ist auch wurscht, geht hier um den Support. Aber ich fand das mit dem VAR, ich finde es einfach nur nervig. Also ich bin ein Mensch, der sagt, braucht man nicht. Vom Gefühl her wird das auch nicht fairer, es dauert nur länger. Ich bin der Meinung, gib dem Schiri wieder die Verantwortung und lass den Mist. Ja, und dann, ich habe die Bilder hinterher gesehen, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, weil von unserer Position, man guckt ja nur von hinten drauf und kann es gar nicht abschätzen, aber bin da eher ein Fan von dem guten Alten, im Zweifel für den Stürmer. Diese Schuhbandabmessung, wer da jetzt irgendwie einen Millimeter im Abseits ist, finde ich einfach nur Quatsch und dämlich.
Ja, würde ich zustimmen, weil also auf den Bildern und war es dann einfach klar, dass es wirklich nur minimal war. Und gut, im Stadion habe ich gesagt, es war nie im Leben abseits, aber das sage ich immer. Von daher hatte ich aber sozusagen fast recht und es war wirklich nur, ja, nach sehr langer Betrachtung der Videobilder, dann irgendwie wurde die Entscheidung gegen uns getroffen. Machte ja aber nichts, weil Marcel Hartl seinen 15. Treffer in dieser Saison markiert hat und, was habe ich gesagt, welche Minute war es, in der 32. da auf 1:0 stellt. Nimm uns nochmal mit in deine Gefühlswelt, als dann wirklich der Treffer auch zählte.
Also gut, 32. 1:0, also ich habe da noch nicht alles über den Haufen geworfen, aber ich hatte zumindest im Gefühl, dass es verdient war. Also man hatte so den Eindruck, das fällt gleich, wenn das so weitergeht, weil das, was ich auch erwartet habe, ist ja eingetreten. Also sobald ihr den Ball hattet, habe ich so den Eindruck gehabt, so alle schwärmen aus, alle nach vorne und dann kurze Pässe oder auch präzise Pässe. Eine Passsicherheit hatte ich ja im ersten Teil angesprochen und dann hat es dann auch geklingelt und in den Wiederholungen oder Zusammenfassungen, sage ich mal, sieht man auch, dass wir irgendwie immer gefühlt so eine Sekunde später starten, gerade bei dem Tor von Hartl in der 32. Sieht man das in der Slow-Mo auch, finde ich, dass er startet und dann Obermeier 1-2 Sekunden danach gibt zwar Hackengas, aber hat keine Chance mehr und dann, ja, ich habe gehofft, bitte kein 2-0 vor der Pause, das wäre dann schwer geworden, ist auch nicht passiert, dafür dann kurz nach Wiederanpfiff, aber ja, war doof, aber jetzt nicht niederschmetternd.
Okay, genau. Bevor wir in die zweite Halbzeit kommen, euer Trainer Kwasniok hatte auf der PK nach dem Spiel auch gesagt, dass er da in der Halbzeit durchaus eine Ansage gemacht hat, was vor allem auch die individuelle Leistung einzelner Spieler angeht. Also er ist da schon mit seiner Mannschaft ziemlich ins Gericht gegangen, hatte ich das Gefühl. Aber er hat auch gesagt, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass man immer so bis den Schritt zu spät war, beziehungsweise je nachdem, wie man sehen möchte, war St. Pauli halt den Schritt schneller. Und ja, gibt es denn Spieler, die du herausheben würdest, was erstmal die Leistung in der ersten Hälfte angeht, wo du sagst, okay, da von dem bin ich anderes gewohnt eigentlich.
Könnte jetzt auch so ein bisschen an der Taktik oder Aufstellung gelegen haben, die Lukas da gewählt hat. Ich habe eigentlich mehr erwartet, dass man versucht, Contés Geschwindigkeit mehr auf den Platz zu bringen, die er ja durchaus hat. Also der kriegt ja seine 33, 34 km/h auf jeden Fall auf den Rasen. Aber es war irgendwie alles mehr so ins Zentrum gedrängt, anstatt so auf die Flügel. Ich glaube, das hatte Lukas auch in der PK dann erklärt, dass das irgendwie so ein bisschen so seine Taktik für den Tag war, das so im Zentrum zu konzentrieren und ein bisschen mehr auf die Außen. Also ich denke, er meinte Obermeier und Zehnter damit zu setzen. Aber im Spiel hat mich das schon verwundert und wirkt jetzt auf mich auch nicht so klug. Aber ich, wie gesagt, bin da auch kein Taktikfuchs. Also ich fand halt Conte wirklich relativ kalt gestellt. Ich glaube, Wahl war sein Gegenspieler hauptsächlich und konnte irgendwie seine Geschwindigkeit überhaupt nicht nutzen. Und ja, Das fand ich so ein bisschen schade.
Ja, genau. Also da kann man gerne nochmal auf die PK verweisen oder auch wahlweise auf den Artikel, den Tim schon jetzt im Laufe des Tages rausgehauen hat mit seiner Analyse zum Spiel. Es war wirklich so, dass sie in der ersten Halbzeit die Flügel, also die offensiven Außen gar nicht besetzt hatte, sondern dass sich alles im Zentrum getroffen hat. Und dann ging es halt um das Duell, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, Conte gegen Wahl, wie du sagst, und Grimaldi gegen Smith. Ist natürlich jetzt nicht so ganz aufgegangen, kann man jetzt auch im Nachhinein gut analysieren. Aber ich glaube, für weitere taktische Analysen lest gerne den Artikel von Tim. Der hatte nämlich dann auch diese Frage in der PK gestellt, wo quasi noch so ein bisschen erklärt, was die Idee war. Man hat es ja dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders gemacht, aber dazu kommen wir dann vielleicht noch. Genau, dann könnten wir die erste Halbzeit erstmal abschließen oder ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du unbedingt erwähnt haben möchtest? Weil Torchancen eurerseits gab es ja nicht wirklich. Wenn überhaupt, hätte man sagen können, ja, so ein 2-0 für St. Pauli wäre eigentlich schon noch drin gewesen oder siehst du das anders?
Ja, durchaus. Also ich hatte so den Eindruck, so bis zur 20., 25. Minute war gut Tempo drin. Ich mag auch solche Spiele, wo man quasi so einen Schlagabtausch hat, wo es immer hin und her geht und ja, nicht so dieses von hinten aufbauen. Aber das war, wie gesagt, nur so die erste Hälfte der ersten Hälfte. Und ja, und danach ging es dann eher, aber von beiden Seiten fand ich auch, ja, eher so dieses Aufbauspiel von hinten, dieses Hin und Her. Und ich muss zugeben, da vermisse ich manchmal tatsächlich so diesen Attacke-Fußball von Baumgart, der dann einfach mal nach vorne geht und mit Tempo. Und ihr standet hinten oder allgemein ja auch super. Also da war ja schwer durchzukommen. Und ja, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
Ja, das ist natürlich wirklich auch das Fund, was wir haben, ne? Also nun gab es wieder einen Gegentreffer, aber vorher haben wir ja auch schon wieder gegen Nürnberg auswärts auch zu null gespielt. Das ist ja eigentlich das, was Hürzler auch haben möchte. Und dann ist natürlich wichtig, wenn du hinten gut stehst, dass du dann vorne auch einen machst und im besten Fall immer noch einen weniger fängst, als der Gegner schießen kann oder als du selber erzielst. So ist es richtig und ja, ist ja jetzt am Ende aufgegangen. Dann machen wir die erste Halbzeit mal zu.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Vielleicht habt ihr ja jetzt das verlängerte Wochenende an der Elbe verbracht und was hätte da besser gepasst als das Elbe Gose? Die Gose ist einer der ältesten Bierstile der Welt und wäre fast komplett von der Bildfläche verschwunden. Aber nun ist sie zurück und begeistert durch eine milde, weißweinartige Säure, eine leichte Gewürznote und eine spritzige Frische. Vielleicht hätte das ja sehr gut zu eurem Nachmittag oder Abend an der Elbe gepasst. Vielleicht beim nächsten Mal. Schaut doch mal nach auf kehrwieder.bier. Da findet ihr nicht nur das Elbe Gose, sondern auch viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol. Und dabei nicht vergessen, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Und schauen auf die Halbzeit 2 und da kann ich direkt den ersten von zwei Rückbezügen auf unser Vorgespräch machen, denn du hattest damals ja so schön herausgearbeitet oder klargestellt, dass wir bereits 10 Treffer von außerhalb des 16ers erzielt haben in dieser Saison. Nun ist Nummer 11 dazu gekommen mit einem wunderschönen Schuss von Lars Ritzka auf Vorarbeit von Saliakas. Ja, da war dann schon so ein bisschen, also zumindest bei uns gefühlt, der Deckel drauf, sehr früh zu Beginn. Ja, hast du gedacht, dass man dann nochmal wiederkommen kann oder war da schon eher dann so für dich auch der Drops gelutscht, wie man so sagt?
Ja, also ich musste auch sofort an unser Gespräch denken und dachte, ja, ich habe noch gesagt, bitte nicht schießen lassen vom 16er und ja.
Und ich habe dir gesagt, ja, pass drauf auf.
Ja, dann macht er das 2-0 in der 47. War irgendwie auch keine, also ich weiß nicht, ob wir noch nicht wirklich da waren auf dem Platz, aber da fehlte mir dann auch die Zuordnung. Also der konnte ja schön den Pass bekommen und dann abziehen. Bilbia nicht in der Nähe und ich habe nicht gedacht, das ist jetzt der Deckel tatsächlich. Also sage ich nie bei einem 2-0. Aber ich habe schon gedacht, oh, okay, das wird schwer. Vor allem, weil wir bis dahin auch ja noch nicht, also wir waren klar die Unterlegene, also ihr wart klar die bessere Mannschaft. Und habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt so weitergeht, ich hatte es eigentlich genau umgekehrt gehofft und gedacht, hier komm, ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit bitte gleich eine Antwort. Also, dass man so dieses berühmte erste Halbzeit nicht so gut und zweite dafür besser oder umgekehrt. Aber Ja, wir mussten dann ja bis zur 56. warten, bis ich dann wieder ein bisschen mehr Hoffnung schöpfte, wo dann Grimaldi den, ja, eingeleitet durch einen netten Fehlpass von euch, dann reingemacht hat.
Ja, ganz kurz noch zu dem 2-0. Das ist so ein bisschen das, was wir eine Zeit lang mal hatten, dass wir wirklich so entweder kurz vor Schluss oder kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte, dass wir dann irgendwie noch nicht ganz wach waren und da sind gerne mal Gegentreffer gefallen. Das scheinen wir irgendwie abgestellt zu haben. Gefällt mir ganz gut. Wer mir auch gut gefällt, der hat nämlich den Fehlpass gespielt, ist Erik Smith. Der hat nämlich sonst eigentlich immer ein ziemlich fehlerfreies Spiel und dann ist halt mal so ein Lapsus dabei, wo er den vielleicht ein bisschen zu schön spielerisch mit dem Außenriss da irgendwie weiterleiten will und ja, der bleibt dann halt an Gegenspieler hängen und dann geht's ganz schnell. Diesmal dann wirklich schnell mit Conte und Pass nach innen und Grimaldi steht da. Und Grimaldi ist so ein bisschen auch ein Rückbezug auf unser Vorgespräch, denn du hattest mich ja gefragt, ob Saad gelb gesperrt fehlen würde. Das war dem natürlich auch so. Und jetzt ist es so, dass Grimaldi quasi genau das gleiche gemacht hat wie Saad, weil er hatte seine fünfte gelbe bekommen dann kurz nach seinem Treffer und ja, hat aber dann nicht aufgehört zu faulen. Dann haben sich zwischendurch noch Erik Smith, der dadurch auch mit seiner fünften gelben fehlen wird, ebenso wie Conor Metcalf übrigens und auch unser Trainer Hürzler hat sich da wieder einen gelben Karton abgeholt, weil sie schon beim Foul gegen Smith eigentlich schon die zweite Gelbe für Grimaldi sehen wollten und dann auch beim Foul, ich meine an Saliakas, da hat Smith dann gemeckert, glaube ich, und ja, also zweimal gelb auf unserer Seite wegen Meckern und dann gelb-rot für Grimaldi. Wie sehr hast du dir in die Faust gebissen, dass er da so einen Bock schießt?
Also ich habe tatsächlich erst gar nicht erkannt, wer da gefoult hat. Ich habe nur einen Herrn neben mir, der sagte, ja, das ist gelb-rot. Der ist da ja voll rein. Und ja, und als es dann wirklich Grimaldi ja, hieß, auch mein erster Gedanke, ich so, ah, okay, ja, er fehlt jetzt gegen Hertha. Und die drei Gel vier Gelben sind auch wieder aktiv. Kenne ich doch vom tatsächlich Vorgespräch, was mich dann echt doppelt geärgert hat. Und vor allem, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich habe sowas aus dem Augenwinkel gesehen, okay, Lukas will wechseln. Drei stehen da. Ich konnte Ansa erkennen und hatte dann eigentlich gedacht, dass er Grimaldi für Ansa rausnimmt und gedacht, oh, bitte jetzt nicht. Zu spät gewechselt und deshalb gelb-rot. Und ja, anscheinend war es dann doch so. Also in dem Moment habe ich wirklich gedacht, wenn wir jetzt noch irgendwie ein Unentschieden kriegen, dann wäre das ein Wunder. Also da habe ich es tatsächlich in dem Moment dann auch ein bisschen abgehakt, weil ich fand so nach dem Anschlusstreffer kamen wir dann irgendwie in so einen Flow und ich dachte, okay, jetzt könnte vielleicht auch gleich schon das 2-2 fallen. Aber nach der gelb-roten war dann gefühlt ja der Drops irgendwie für mich gelutscht.
Ja, genau, also gelb-rot in den 73. dann. Also ich würde dir zustimmen, die Viertelstunde davor, also vielleicht so von dem Anschlusstreffer bis dann zur gelb-roten Karte, da wart ihr auf jeden Fall da und habt da noch auf den Ausgleich gedrängt. Ja, da hat St. Pauli es auch nicht gut gemacht, hat auch der Trainer in der PK zugegeben, dass man da ja dann zu fahrig wird und vielleicht nicht mehr alles so richtig reinschmeißt. Da hat man dann, ist man dem Ganzen so ein bisschen hinterhergelaufen und hat diese Dominanz, die man auch in der ersten Hälfte gezeigt hat, gar nicht mehr gehabt. Gut, und dann erweist Grimaldi halt einen Bärendienst und ja, dann muss man es ja eigentlich nur noch verwalten und runterspielen und dass wir hinten defensiv gut stehen, haben wir ja die 72 Minuten davor auch gezeigt. Genau, und dann, das muss man dann nur noch runterspielen sozusagen. Dann gab es aber kurz vor Schluss noch was, was ich noch nicht so oft gesehen habe. Und ich habe schon ein paar Fußballspiele gesehen in meinem Leben. Ein Fünffachwechsel auf eurer Seite habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Brackelmann für Hansen, Heuer für Zehnter, Leipertz für Conte, Costans für Klaas und Ansa für Obermeier. War wahrscheinlich dann eine Kombination aus diesem Dreierwechsel, den du vorher schon an der Seitenlinie gesehen hattest, wo dann aber noch Grimaldi mit seiner gelb-roten dazwischen kam und da muss man wahrscheinlich auch einfach noch ein bisschen taktisch reagieren oder wie würdest du diesen Fünffachwechsel einordnen?
Ja, also ich habe wie gesagt auch erst die drei gesehen und dann die Grimaldi-Geschichte und dann habe ich gedacht, oh okay, jetzt ich weiß nicht, ob das geplant natürlich nicht, aber ich habe gedacht, okay, weil er dann wieder alle zurückrief, jetzt muss er noch mal umstellen und als dann ja die Wechsel ansteigen, auch so durchgezählt, ich so, hä, okay. Fünffachwechsel habe ich tatsächlich jetzt auch noch nicht gesehen und dachte, okay, jetzt ist, also da habe ich auch wieder kurz an Baumgart gedacht, weil der halt häufig auch sagte, ja, wenn du zurückliegst, die Attacke nach vorn, ob du dann nun 2-1 oder 3-1 verlierst, ist auch wurscht. Aber da habe ich dann gedacht, okay, dann bringt er jetzt halt nochmal 5 frische Leute, dass wir vielleicht irgendwie mit einer Laufleistung oder vielleicht irgendwie noch ein bisschen Tempo reinkriegen, uns da noch die eine oder andere Chance erspielen, weil ich teilweise so das Gefühl habt, ihr habt uns schon kommen lassen, irgendwie immer so bis zur Mittellinie, hinten schön kompakt gestanden, die Räume auch dicht gemacht und da waren wir auch relativ ideenlos, da durchzukommen. Ich glaube, nach der Gelb-Roten habe ich nur noch ein oder maximal 2 Torschüsse gezählt und ja, hat leider nicht viel gebracht, der Fünffachwechsel, aber hat mich tatsächlich auch überrascht und habe gedacht, okay, bitte jetzt nicht irgendwie noch einen verletzen. Es wäre dann noch so das Krönchen obendrauf.
Ja, genau. Also ich wollte es einfach aufgrund der Ungewöhnlichkeit oder aufgrund dessen, dass es so ungewohnt ist, dass man das so sieht, nochmal kurz erwähnen. Wir haben immerhin viermal gewechselt, davon einmal doppelt und zweimal einzeln. Also bei uns durften dann noch Amenido, Jigawa, Albers und Scheller ran. Scheller auch nur wirklich für die letzte Minute der Nachspielzeit, glaube ich. Das war dann, glaube ich, wieder dieses berühmte, ja, wir nehmen nochmal ein bisschen das Tempo raus, kommt nochmal ein Wechsel, bis der Gegner sich dann wieder orientiert hat, ist die Zeit schon wieder fast rum. Und so war es ja dann auch und so bleibt der FC St. Pauli Tabellenführer. Und ihr steht auf Platz 8 jetzt, habt zusammen mit Fürth 39 Punkte und ich meine, irgendwer in der Gruppe da hätte noch gleiche Punktzahl. Ja, ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, geht um nichts mehr auslaufen. Wir können ja nochmal ein bisschen auf euer Restprogramm schauen. Weiß nicht, wie du das einordnest, ob es das damit jetzt war, ob man mit einem Punktgewinn vielleicht nochmal zumindest Platz 3 hätte angreifen können. Aber das sind jetzt auch 7 Punkte, die man da Abstand hat. Und ja, weiß nicht, wie siehst du die Situation des SCP 7 Spieltage vor Schluss, die es jetzt noch sind?
Genau, also Karlsruhe ist noch der dritte im Bunde, der auch 39
Stimmt,
hat.
genau, ja.
Und ja, wir hatten ja letztes Mal schon gesprochen, das nette Torverhältnis, was diese Saison nicht so ist wie die Saison davor, spielt uns dann halt diesmal nicht in die Karten, was uns letztes Mal oder die Saison davor halt eher mal den Tabellenplatz höher gebracht hat. Ja, also ich persönlich, wie gesagt, habe ja auch vorher gesagt, dass ich nicht unbedingt mit dem Aufstieg rechne und den auch nicht fokussiere. Wäre halt finanziell ein nice to have, aber ja, also ich denke, wir sollten jetzt zumindest den Tabellenplatz, den wir in der Vorsaison hatten, auf jeden Fall nicht aus dem Auge verlieren. Das ist halt der 6. Platz und ja, also ich glaube, da sind, wenn wir jetzt nicht den Schlussspurt, du hattest ja im ersten Teil das angesprochen, dass wir da manchmal so eine Comeback-Art an den Tag legen, einlegen, jetzt ab Freitag, da spielen wir ja gegen die Hertha, dann ja, also 4, 5, 6 wäre ganz nett. Blöd wäre halt, wenn man noch wirklich weiter nach unten abrutscht. Es sind ja auch nur 2 Punkte bis Platz 10. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht hin. Und ja, wichtig wäre, dass sich nicht irgendwie so eine Frustration in den Köpfen festsetzt, sondern dass man das möglichst schnell abschüttelt und dann zu Hause gegen die Hertha mal wieder 3 Punkte holt. Und ich glaube, dass das so die ersten 4 unter sich ausmachen. Der HSV ist ja jetzt auf den 4. gerutscht durch das Unentschieden gegen Fürth. Mal gucken.
Schön, dass du das auch noch untergebracht hast hier. Da werden einige ZuhörerInnen gerade noch ein bisschen geschmunzelt haben. Denn es ist Frühling. Und ja, so, das sagt auch die Tabelle. Genau, dann können wir noch mal ein bisschen im Detail gucken. Hertha, hast du gerade schon gesagt, die warten jetzt schon am Freitag auf euch. Quasi auch direkte Konkurrenz. Dann geht's oder dann empfangt ihr den KSC, den haben wir jetzt am da fahren wir am Samstagabend erstmal hin. Und dann kommen die zu euch, also auch direkt zwei Duelle in unmittelbarer Nachbarschaft sozusagen, also was die Tabelle angeht für euch. Dann fahrt ihr zum ersten FC Nürnberg und dann empfangt ihr Elversberg, bevor dann es dann nochmal nach Hannover geht. Also würde ich sagen, 3 von den 5 Duellen sind auf jeden Fall gegen die direkte Konkurrenz, wenn man, wie du sagst, da zumindest noch den Platz aus dem Vorjahr festigen oder zumindest erstmal erreichen möchte. Ja, wird man sehen, wie das weitergeht. Und ja, beim FC St. Pauli geht es eigentlich nur noch darum, hat ja auch euer Trainer gesagt, er gratuliert erst, wenn es feststeht, aber das wäre ja nur noch eine Frage von Spieltagen. Ja, da kann man jetzt überlegen, möchte man zu Hause gegen Rostock aufsteigen oder die Woche danach im Volkspark. Das wären so Szenarien, die rein rechnerisch zumindest schon möglich wären, je nachdem wie die Konkurrenz, ja, du hast ja gesagt, die Top 4 machen das so ein bisschen oder sich aus, wie die so spielt, wäre das dann schon möglich und dann muss Kwasniok bei Hützler anrufen und kann dann wirklich gratulieren. Mal schauen, wann das soweit sein wird. Ja, hast du noch was loszuwerden zur sportlichen Situation des SCP, des FCSP oder zum Spiel oder allgemein? Hau mal noch ein paar letzte Worte raus.
Nein, mir ist tatsächlich nur ein Gedicht in Anführungszeichen gerade eingefallen, was ich mal gelesen habe, wo du nochmal den HSV erwähntest, wo ich auch immer so ein bisschen schmunzeln musste. Ging, glaube ich, sowas wie: Rosen sind rot, Veilchen sind blau, kaum wird's Frühling, verkackt's der HSV. Finde ich sehr schön. Muss ich jedes Mal drüber lachen, aber wird noch ein interessantes Restprogramm. Vor allem, wir kriegen ja irgendwie den HSV auch immer ziemlich weit zum Schluss. Also so die letzten beiden Spiele könnten für uns nochmal interessant werden, wo man dann vielleicht tatsächlich am vorletzten Spieltag dem HSV was versauen könnte. Und am letzten Spieltag kriegen wir noch Rostock, die man unter Umständen dann in die dritte schicken kann. Könnte noch interessant werden. Und ansonsten, wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, also mein Ziel wäre halt tabellarisch und punktetechnisch vielleicht noch da zu landen, wo man in die letzte oder die Vorsaison gelandet ist. Und dann schauen wir einfach mal. Also ich gehe auch davon aus, dass sie aufsteigt. Ist halt nur eine Frage von Spieltagen. Und ja, bringen wir einfach die Saison noch schön zu Ende und ja, gehen dann in die Sommerpause.
Genau, könnt ihr zumindest, je nachdem, wie bis dann die Konstellation ist, könnt ihr noch ein bisschen mit dafür sorgen, dass ihr zumindest nächstes Jahr einmal nach Hamburg nochmal fahren dürft oder müsst oder sollt oder könnt. Genau. Gut, dann machen wir doch einfach hier den Deckel drauf. Mona, ich danke dir für die beiden Gespräche und die Zeit, die du genommen hast. Und ja, würde sagen, ja, in der Liga wird es wahrscheinlich nichts nächstes Jahr, aber es gibt ja auch noch so einen DFB-Pokal, wo der FC St. Pauli auch erstaunlicherweise gar nicht so an seine Traditionen anknüpft und da zumindest auch immer ein paar Runden weit kommt. Das war nicht immer so, von daher, ja, vielleicht sieht man sich ja da im Pokal wieder. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass der SCP das Ziel noch erreicht und zumindest auf 6 oder vielleicht noch 5 rauskommt. Das soll es dann für heute gewesen sein. Danke dir und mach's gut.
Jo, danke dir auch und ebenfalls noch eine schöne Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.